Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglichst, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB. Let's do it!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich reich. Ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen, was du tun solltest, um eben 2025 als Anfänger im Airbnb-Business dann auch ziemlich schnell fünfstellig zu verdienen. Und dabei habe ich ja schon angeteasert, dass ich in dieser Folge über das Thema Standort sprechen will. Und zwar hat Airbnb einen Artikel veröffentlicht über die Top 25 Reiseziele, die man in 2025 besuchen sollte. Und ich dachte mir, schauen wir uns doch einfach mal an, welche Reiseziele sie in ihrem Artikel nennen und ob die sich nicht vielleicht sogar für den Start ins Airbnb-Business eignen würden. Ich habe jetzt natürlich nur ein paar davon rausgepickt, insbesondere europäische Reiseziele bzw. Standorte und nicht die komplett abgespaceden internationalen Sachen. Kannst mir aber gerne natürlich hier unter der Folge kommentieren, unter dem YouTube-Video, ob dich auch Insights zu den anderen Ländern wie zum Beispiel Thailand, Südamerika, USA und so weiter interessieren würden. Dann kann ich da natürlich auch gerne mal in einem weiteren Video dazu eingehen. Aber jetzt geht es erstmal hier um die Standorte, wo ich sage, okay, wir haben einen deutschsprachigen Podcast zum Thema Kurzzeitvermietung. Die meisten Zuhörer oder Zuschauer sind aus Deutschland. Und ich rate ja immer jedem Anfänger, starte am besten, wenn du in Deutschland lebst, auch in Deutschland. Es ist natürlich einfacher, du kennst die Mentalität, du kannst dich einfacher über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren. Zusätzlich kannst du, wie gesagt, auch hier natürlich dich in jeder unserer Folgen weiter informieren, weil wir natürlich die Experten hier auch für Deutschland sind. Und wir kennen uns auch ziemlich gut im europäischen Markt aus, und haben ja auch viele Kunden, die da tätig sind. Deswegen soll es jetzt erstmal hier eben um diese Standorte gehen. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben und habe geschaut, zum einen, was schreibt Airbnb zu diesen Standorten und zum anderen eben auch, wie kannst du dort jeweils dein Airbnb-Business starten, beziehungsweise was solltest du dann auch jeweils beachten. Dieses Thema ist natürlich auch sehr interessant, weil ich kriege ja sehr, sehr häufig die Frage, immer wieder in Q&As, aber eben auch aus der Community, hey, habt ihr auch Immobilien im Ausland? Lohnt sich auch Airbnb im Ausland? Und die Antwort lautet natürlich ganz klar, ja. Also Airbnb-Hosts gibt es überall auf der Welt, die sehr, sehr erfolgreich damit Geld machen. Es gibt professionelle Hosts überall, die wirklich schon mit 10, 20, 30 und mehr Inseraten großes Business machen. Dann gibt es aber natürlich auch die, ich sag mal, klassischen privaten Gastgeber nach wie vor, die vielleicht eine Ferienwohnung haben, die vielleicht eine Einheit bei sich im Haus vermieten oder auf dem Grundstück oder die eben auch mit 2, 3, 4, 5 Ferienwohnungen sich nebenher wirklich ein schönes Geld dazu verdienen, aber eben auch sehr viel selber machen. Das heißt, egal erstmal unabhängig vom Standort, Airbnb an sich bzw. die Kurzzeitvermietung funktioniert grundsätzlich in jedem Land. Und das Schöne ist, das Geschäftsmodell ist auch 1:1, wie wir es dir hier beibringen und wie wir es in der Beratung im Detail natürlich beibringen, 1:1 adaptierbar, auch mit den ganzen Systemen und so weiter. Der große Unterschied ist dann immer bei den rechtlichen Rahmenbedingungen und natürlich, was du steuerlich beachten musst. Aber das sind zwei Teilbereiche. Auch die kann man sehr, sehr schnell in den Griff bekommen und eben schauen, wenn du sagst, hey, ich will aber in Spanien starten oder ich will aber auch in vielleicht weiter weg irgendwo in Südamerika starten, dann machst du dich eben hier schlau. Und dann kannst du da auch genauso dein Business aufziehen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, welche Standorte Airbnb hier genannt hat und warum sich das Ganze vielleicht auch für ein Airbnb-Business eignen würde, vielleicht aber ja auch nicht. Der erste Standort, auf den ich eingehen will und der auch eben von Airbnb hier genannt wird in dem Artikel, ist Palermo in Italien. Wunderschöne Stadt und sehr, sehr beliebter Standort bzw. Reiseziel für Touristen aus aller Welt. Definitiv ein geiler Hotspot, um dort Airbnb-Business zu betreiben. Wenn man an Airbnbs in Italien denkt, kommt einem oft auch gleich irgendwie Rom oder Mailand in den Sinn und Palermo könnte definitiv noch etwas underrated sein. Eventuell sind die Immobilienpreise dort auch etwas günstiger als an den anderen Standorten. Von dem her wäre Palermo sicherlich keine schlechte Wahl, dort ein Airbnb-Business zu betreiben. Aber bevor wir überhaupt überlegen, ob wir jetzt wirklich dorthin gehen, ist natürlich auch die Frage, was ist denn notwendig, um dort rechtlich legal ein Business aufzubauen im Bereich Airbnb-Kurzzeitvermietung und was muss ich da beachten als Anfänger? Bevor ich jetzt aber drauf eingehe, was rechtlich notwendig ist, um dort ein Airbnb-Business aufzubauen, gleich mal vorneweg der Hinweis, dass ich dir aktuell trotzdem nicht empfehle, Palermo oder generell Italien als Standort fürs Airbnb-Business auszuwählen und dort zu starten. Weil Italien ja ganz aktuell Ende 2024 dieses Gesetz erlassen hat, dass Gastgeber von Ferienwohnungen keine Schlüsselboxen und automatisierten Check-in-Systeme mehr nutzen dürfen, sondern eben selber persönlich ihre Gäste empfangen müssen. Und das gilt tatsächlich landesweit in Italien, stand jetzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Gesetz wirklich dauerhaft aufrechterhalten wird. Angeblich wurde es erlassen, um irgendwie die Sicherheit im Land zu erhöhen und vor Terrorismus zu schützen. Wobei ich mich frage, wie ein Gastgeber feststellen soll, ob nicht ein gefälschter Pass oder beispielsweise irgendwelche falschen Dokumente von dem Gast vorgezeigt werden, weil im Endeffekt ist ja der Gastgeber keine Sicherheitsbehörde. Der kann sich ja nur die Daten geben lassen und eben dann den Pass vorzeigen lassen oder eine Kopie machen. Aber im Endeffekt ist diese Vorgehensweise meiner Meinung nach als erfahrener Airbnb-Host nicht sicherer als ein Online-Check-In, bei dem man ja auch Ausweisdokumente und so weiter alles hochladen kann. Nichtsdestotrotz ist es eben so erlassen worden. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde es eine, ehrlich gesagt, sehr schwachsinnige Maßnahme und hat auch, wie ich finde, nichts mit Sicherheit zu tun. Aber mal abgesehen davon schauen wir uns jetzt trotzdem an, was in Palermo notwendig wäre, um dort eben eine Ferienwohnung zu eröffnen. Zum einen gibt es natürlich immer die gewerblichen Dinge, die ich beachten muss, wie zum Beispiel, dass ich die Tätigkeit anmelden muss. Das ist eben auch hier in Palermo genauso der Fall. Da gibt es auch extra eine Plattform dafür, wo ich das machen kann und eben anmelden kann, dass ich jetzt dort als Airbnb-Host tätig bin. Dann ist es in einigen europäischen Ländern so, dass die Gäste und die Gästedaten innerhalb von 24 Stunden der Anreise beziehungsweise eben direkt nach der Anreise über ein polizeiliches Formular beziehungsweise direkt bei der Polizei gemeldet werden müssen. Und dazu bist du dann als Gastgeber verpflichtet. Ist grundsätzlich kein großes Ding, weil wenn du die Daten deiner Gäste erhoben hast, was du ja sowieso eigentlich immer machen solltest, entweder es gibt ein Meldegesetz oder du willst ja auch zu deiner eigenen Sicherheit die Gästedaten aufnehmen, dann hast du die vorliegen und kannst die entsprechend dann auch übermitteln. Dann haben wir das Thema Kurtaxe, natürlich kein großes Ding, kennt man aus so ziemlich allen Ländern und auch Ferienregionen, dass eine Kurtaxe erhoben wird, die ist eben bei den Gästen einzuziehen und an die Stadt abzuführen. Und dann gibt es eine spezielle Genehmigung für Kurzzeitvermietungen in Palermo, die du eben beantragen musst. Und das ist ein spezieller Code. Das ist ein Codice Identificativo Regionale, CIR abgekürzt. Und den musst du dann auch in all deinen Inseraten entsprechend angeben. Diesen Code kannst du bei der entsprechenden Behörde bzw. Anlaufstelle genauso wie in Deutschland beantragen, wie zum Beispiel eine Registrierungsnummer. Auch das wird in Deutschland benötigt, wenn du zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin, München oder ähnliches deine Wohnung, auch vielleicht deine private Wohnung, 60 bis 90 Tage im Jahr ohne Nutzungsänderung untervermieten möchtest. Dann gibt es natürlich die baurechtlichen Bestimmungen, die wir ja auch aus Deutschland kennen. Das heißt, auch hier ist wieder zu prüfen, gibt es irgendwelche bestimmten Zonen, in denen vielleicht Kurzzeitvermietung nicht erlaubt ist? Gibt es bestimmte Vorgaben für Immobilien und ist die Immobilie, die ich nutzen will, grundsätzlich für die Kurzzeitvermietung überhaupt geeignet? Auf das Thema Steuern will ich jetzt hier in der Folge gar nicht näher eingehen, weil du ja sowieso, wenn du in ein bestimmtes Land gehst und dort eine Kurzzeitvermietung betreiben möchtest, entweder eine Firma gründest oder das Ganze erstmal privat machst und in dem Zug solltest du dich sowieso immer über die steuerlichen Rahmenbedingungen informieren. Viel, viel wichtiger, erstmal zu erfahren, ist es dort rechtlich überhaupt möglich? Was muss ich gewerblich und was muss ich baurechtlich beachten? Also schauen wir mal weiter, welches Land denn hier in der Liste noch genannt wird. Der zweite Standort, auf den ich hier eingehen will, ist Athen, Griechenland. Und natürlich ist es auch eine wunderschöne Stadt, auch sehr, sehr beliebt bei Touristen. Genauso wie Palermo gibt es so viel kulturell und sightseeing-mäßig zu machen, ja, zu lernen über die Stadt und über das Land, aber natürlich auch essenstechnisch. Technisch sicherlich mega spannend. Ganz wichtig immer für mich, wenn ich verreise. Aber tatsächlich plant Griechenland ab 2025 auch entsprechende gesetzliche Änderungen und die schauen wir uns jetzt mal an. Also zuallererst mal, was muss ich in Griechenland beachten, wenn ich eine Ferienwohnung vermieten möchte? Ich muss die Immobilie registrieren. Also ich brauche so eine Registrierungsnummer, wie ich gerade bei Palermo schon erwähnt habe, wie man es auch in Deutschland kennt, wenn man eine Immobilie untervermietet. Allerdings betrifft das in Deutschland meistens die Vermietungen, die eben ohne Nutzungsänderung, also nicht für die dauerhafte gewerbliche Vermietung, registriert werden, sondern eben vielleicht für 60 bis 90 Tage im Jahr nur. Und in Griechenland gibt es das Short-Term Residence Register und da musst du eben eine Registrierungsnummer beantragen und die muss dann auch im Airbnb-Inserat wieder angegeben werden. Dann hat ja Griechenland neue Steuerpflichten eingeführt. Also ich weiß nicht, ob Kurzzeitvermietungseinnahmen in den Jahren davor nicht steuerpflichtig waren. Vielleicht war das der Fall. Es gibt tatsächlich Länder, in denen keine Steuern auf Kurzzeitvermietungseinnahmen herrschen, wie zum Beispiel in Costa Rica. Natürlich super geil. Aber in Griechenland wurde das auf jeden Fall geändert. Man braucht jetzt eine Steuernummer, eine AFM und muss dann eben monatlich entsprechende Erklärungen abgeben über die Einnahmen, die man dort eben erwirtschaftet. Ich kann dich aber an der Stelle auch beruhigen, solltest du in Erwägung ziehen, jemals in Griechenland was zu machen. Auch das ist kein großes Ding. Wir haben zum Beispiel eine Ferienwohnung in Dresden, da haben wir die City Tax. Das ist eine Beherbergungssteuer, also auch eine Steuerart. Und da ist es eben so, dass wir auch monatlich eine Steuererklärung sozusagen bei der Stadt abgeben. Das Ding ist aber in 2 Minuten ausgefüllt. Da geht es nur um ein paar Zahlen, die man einträgt, wie viele Übernachtungen, wie viel Umsatz ist eben da getätigt worden in dem Monat. Und dann wird die Beherbergungssteuer berechnet. Das sind in Dresden jetzt 6% vom Umsatz. Und dann wird diese Erklärung abgegeben bzw. verschickt per Mail und das Geld eben überwiesen oder dieser Betrag, der dann angefallen ist. Das heißt, es ist kein großer Aufwand. So ähnlich stelle ich mir das jetzt hier in Griechenland auch vor. Also auch das ist wahrscheinlich ein ziemlich normales Prozedere, was man auch aus Deutschland kennt. Dann müssen Kurzzeitvermietungsobjekte in Griechenland auch Sicherheitsstandards erfüllen ab 2025. Also da wird es wohl eben neue Änderungen geben. Zum Beispiel, dass Feuerlöscher und Rauchmelder vorhanden sind. Also auch da ist es ja zum Beispiel in Deutschland ganz klar geregelt, dass Rauchmelder in Objekten vorhanden sein müssen. Feuerlöscher beispielsweise auf dem Gang, das betrifft ja dann eher größere Beherbergungsbetriebe. Aber das muss dann in Griechenland auf jeden Fall gewährleistet sein. Feuerlöscher und Rauchmelder müssen vorhanden sein. Sicherheitsbeleuchtung und Notausgangsschilder beispielsweise. Aber auch Nachweise über Schädlingsbekämpfung, also zum Beispiel Bettwanzen, falls du dich noch nicht mit Schädlingen befasst hast oder gehört hast. Bettwanzen können durchaus eben in Beherbergungsbetrieben auftreten, ja, und das ist ein sehr, sehr unschönes Thema, weil die eben überall reingehen in die Matratzen und so weiter. Aber es gibt Schädlingsbekämpfer natürlich speziell für solche Dinge. Und auch Erste-Hilfe-Sets müssen hier vorhanden sein. Entsprechende Belüftung und Klimatisierung, aber natürlich auch einen Versicherungsschutz für Haftpflichtfälle. Auch das sage ich, also eine Versicherung solltest du natürlich als professioneller Gastgeber durchaus haben, weil ansonsten bist du ja auch natürlich nicht abgesichert. Auf jeden Fall interessanter Punkt, den ich hier bei Griechenland herausgefunden habe, und zwar, dass Gemeinschaftsbereiche in Mehrfamilienhäusern nicht von den Gästen der Kurzzeitvermietung genutzt werden dürfen. Auf jeden Fall ein bisschen unfair meiner Meinung nach, aber vermutlich gab es da irgendwie immer wieder Streitigkeiten und es wurde dahingehend eben dann entsprechend ein Gesetz erlassen, dass das nicht möglich ist. Wobei ich auch sage, damit kann man wieder leben, sollte die Ferienwohnung einen Balkon haben und sollten die Gemeinschaftsbereiche nicht unmittelbar zugänglich sein. Ja, also es gibt ja zum Beispiel solche Mehrfamilienhäuser, die dann nochmal irgendwie eine kleine Anlage oder so in der Mitte haben mit Pool oder ähnlichem oder Spielplatz. Wenn das sowieso abgetrennt ist oder man nicht direkt hinkommt, sehe ich das nicht als Problem an. Wenn man aber natürlich als Gast direkt dran vorbeiläuft und das dann nicht genutzt werden darf von dem Gast, bisschen schwierig auf jeden Fall. Und die 2 letzten Punkte sind auch wieder eigentlich bekannt, und zwar das Thema Meldepflicht. Na, kennen wir auch aus Deutschland, dass die Gäste gemeldet werden und dass natürlich bestimmte Einschränkungen baurechtlich gesehen in gewissen Städten auch bestehen. Und von daher kann es natürlich auch sein, dass nicht jede Immobilie, die du dort in Athen nutzen möchtest, dann auch zugelassen wird. Das heißt, du musst dich natürlich vor Ort bei den entsprechenden Behörden auch hier wieder informieren. Der 3. Standort, den ich hier nennen will, ist Edinburgh. Wurde eben auch von Airbnb hier aufgelistet als beliebtes Reiseziel in 2025. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Absolut coole Stadt und sicherlich auch ein geiler Standort für Airbnb-Hosts. Auch hier habe ich natürlich wieder recherchiert, was man beachten muss als Airbnb-Gastgeber. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass doch einige Unterschiede zwischen den Standorten vorhanden sind bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Es ist zwar alles irgendwie ähnlich, also ich brauche irgendwie baurechtlich natürlich immer was, dann muss ich gewerbliche Dinge einhalten, aber eben auch hier und da gibt es doch Unterschiede, die im jeweils anderen Land nicht so vorhanden sind. In manchen Ländern brauche ich beispielsweise eine Vermietungslizenz, also wohingegen wir zum Beispiel jetzt in Deutschland nur die Baugenehmigung brauchen und dann baurechtlich das Ganze erfüllt ist und wir das Ganze dann beispielsweise gewerblich natürlich noch anmelden. Ich aber keine weitere Lizenz in dem Sinne brauche, wie jetzt eine Ausschanklizenz oder so, brauche ich in Edinburgh eine Lizenz. Ja, und das ist auch tatsächlich in anderen Ländern so. Das heißt, seit Oktober 2022 müssen Gastgeber eben in Edinburgh eine Lizenz beantragen und dürfen dann auch erst vermieten. Dann gibt es noch eine sogenannte Planungsgenehmigung, höre ich tatsächlich zum ersten Mal, ist in Edinburgh erlassen worden, dass gewerbliche Kurzzeitvermietungen eine sogenannte Planungsgenehmigung benötigen. Also das sind alle gewerblichen Vermietungen, die eben nicht als Hauptwohnsitz dienen für den Vermieter, sondern wirklich 365 Tage im Jahr komplett gewerblich vermietet werden. Sicherheits- und Gesundheitsnachweise musst du unter Umständen auch in Edinburgh vorweisen. Ich sag mal so, auch das ist natürlich wieder etwas, was in Deutschland auch nicht unbekannt ist. Na, hier steht zum Beispiel, du musst einen Brandschutzcheck unter Umständen nachweisen. Wird sicherlich auch nicht in jedem Objekt der Fall sein, aber auch da kann man sich darauf einstellen, dass hier vielleicht zusätzlich was nötig ist oder auch ein Energieausweis entsprechend vorgelegt werden muss. Und dann ist interessant, die Antragsgebühren für die Kurzzeitvermietungslizenzen in Edinburgh, die fangen an bei ca. 120 Pfund und können bis 5.800 Pfund gehen. Also ich gehe jetzt ganz stark davon mal aus, dass es wieder drauf ankommt, wie groß das Objekt ist, wie viele Gäste du beherbergen kannst und eben was genau du für einen Business Case hast. Weil eine Ferienwohnung für beispielsweise 4 Personen ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt gleich einen großen professionellen Beherbergungsbetrieb hier übernimmst. Sagen wir mal eine Pension oder vielleicht sogar ein Hotel, ein Bed and Breakfast, ja mit, keine Ahnung, 30, 40 Betten, dann ist das natürlich was anderes und erfordert auch andere Lizenzen beziehungsweise wie in Deutschland beispielsweise beim Bauantrag dann auch umfangreichere Maßnahmen. Und zu guter Letzt möchte ich noch einen deutschen Standort hier natürlich im Podcast auch nennen. Wenn du jetzt hier zuhörst oder zuschaust und sagst, ich möchte aber in Deutschland starten und hier ist natürlich immer ganz wichtig zu beachten, ne? Alle Standorte, die ich jetzt hier nenne oder alle Städte beispielsweise, das ist jetzt angelehnt an den Artikel. Jeder Standort muss zusätzlich trotzdem nochmal genau analysiert werden, wenn du dort starten möchtest. Das bedeutet, das genaue Marktpotenzial auch über die nächsten Jahre muss angeschaut werden. Der Wettbewerb muss angeschaut werden. Wie professionell ist der schon? Für welche Zielgruppen wird angeboten? Eher für Familien, eher für Rentner, eher für junge Leute, eher für große Gruppen, eher für Paare. Ja, also diese Dinge sind ganz, ganz wichtig zu beachten und natürlich, wie gesagt, wie entwickelt sich der Markt? Gibt es gewisse Trends? Ist vielleicht der Markt gar nicht so nachhaltig attraktiv für ein Ferienwohnungsbusiness? Das alles musst du dir immer im Detail anschauen. Wenn du Insights zur Analyse brauchst, schau gerne hier in unserem Podcast. Wir haben schon diverse Folgen auch zu diesem Thema aufgenommen und komme natürlich auch gerne auf uns zu, wenn du sagst, hier fehlt mir einfach das Wissen, um wirklich zu beurteilen, wie kann ich denn da vorgehen und ist der Standort wirklich gut für das Airbnb-Business. Denn ich sage immer, den Standort kannst du später nicht mehr ändern. Das heißt, investiere lieber etwas mehr Zeit auf den Standort und zu entscheiden, wo du hin möchtest, bevor du dann später eben den nicht mehr zurücknehmen kannst, wenn du mal eine Immobilie dort vermietest. Genau, jetzt zurück aber zu dem letzten Standort, Bad Staffelstein in Deutschland. Ein Kurort mit entsprechend tollem Angebot für Touristen, Thermen, tolle Wandergebiete, aber auch Möglichkeiten für sonstige Freizeitaktivitäten. Ich persönlich war tatsächlich noch nie da. Wenn ich mir die Lage auf der Karte anschaue, in der Nähe von Bamberg liegt das Ganze, würde ich jetzt auf den ersten Blick nicht sagen, dass es der absolute Top-Standort ist, um dort als Airbnb-Host zu starten. Aber wie gesagt, das muss analysiert werden und in Deutschland kennen wir natürlich die Rahmenbedingungen. Was musst du beachten, um in Bad Staffelstein beispielsweise zu starten? Ja, oder auch an jedem anderen beliebigen Standort in Deutschland. In großen Städten, wo Zweckentfremdungsverbote herrschen, kannst du nur mit gewerblichen Immobilien starten. Dort kannst du keine Wohnung zu einer gewerblichen Kurzzeitvermietung umnutzen. Du kannst aber mit kleineren Büroflächen, Ladenflächen oder eben auch natürlich mit anderen gewerblichen Flächen, Ateliers, Lofts, also alles, was eine gewerbliche Deklarierung hat, starten. Hier ist natürlich trotzdem eine Nutzungsänderung notwendig, dann zur Kurzzeitvermietung. Du kannst ansonsten in allen Städten, in denen keine Zweckentfremdungsverbote vorhanden sind oder eben auch in Ferienregionen bzw. allgemein ländlicheren Regionen, kannst du natürlich auch mit normalen Wohnungen starten oder Häusern und entsprechend dort ein Kurzzeitvermietungsbusiness aufbauen. Du solltest natürlich dann immer abklären, wie sind die baurechtlichen Rahmenbedingungen vor Ort. Das bedeutet, kannst du diese Immobilie, die du dann eben auch nutzen möchtest, umnutzen zu einer Ferienwohnung, zu einer dauerhaften gewerblichen Kurzzeitvermietung. Und das ist dann erstmal der wichtigste Schritt. Und ansonsten haben wir natürlich genauso zu beachten, gibt es eine Kurtaxe abzuführen, muss ich meinen Betrieb bei der Gemeinde anmelden. Das sind aber die Punkte, die dann wirklich kommen, wenn du schon erfolgreich die Analyse hast, du weißt, du wirst wirklich an den Standort gehen, du dort eine Immobilie akquiriert hast und einen Mietvertrag hast, wenn du Rent-to-Rent machst und dann auch wirklich eben dort startest mit einer fertigen Ferienwohnung, dann kannst du dich nochmal über die entsprechenden Rahmenbedingungen vor Ort schlau machen. Wichtig ist eben das Thema baurechtliche Rahmenbedingungen und dass das eingehalten wird. So viel zu den einzelnen Standorten und eben vielleicht auch zu deiner Frage, in welchem Land du denn starten könntest, wenn du nicht Deutschland wählen möchtest. Weil wir eben auch das immer wieder in der Community als Frage erhalten. Und wir haben ja nicht umsonst schon einige Kunden, die beispielsweise eben in Spanien, wie zum Beispiel Mallorca oder auch in England oder auch in sonstigen europäischen Ländern vermieten. Und das Ganze funktioniert durchaus auch. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie dir das Video gefallen hat. Like das Video, schick es an eine Person, die vielleicht ein Airbnb-Business im Ausland starten möchte. Und lass mich natürlich gerne deine Gedanken wissen. Würdest du in einem dieser Länder, das nicht Deutschland ist, starten und ein Airbnb-Business aufbauen? Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.